Wisst ihr noch, der Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl, der wirkte ja super dramatisch. Laschet hat auf einem Foto im Flutgebiet gelacht und hat vielleicht deswegen auch die Wahl verloren. Baerbock wurde extrem hart kritisiert, weil sie ihr Buch nicht ganz alleine geschrieben hat. Und wir dachten wirklich alle, das wäre ein krasser Wahlkampf gewesen. Aber jetzt wissen wir es, glaube ich, besser. Das war nichts im Vergleich zum Wahlkampf in den USA.
Wir nehmen uns heute nochmal richtig viel Zeit und ordnen das ein. Was steckt hinter dem Mordversuch an Trump? Wie hat er seine Strategie jetzt angepasst? Kann er wirklich so krass davon profitieren? Und wie lange bleibt Biden überhaupt noch Präsidentschaftskandidat?
Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Wir sprechen diese Woche auch noch über den Tweet von El Hotzo und was Elon Musk damit zu tun hat und über den Haushalt 2025. Außerdem gucken wir nochmal auf das Thema Chatkontrolle, über das wir hier letzte Woche kurz geredet hatten und warum dieses EU-Gesetz so umstritten ist.
Yes, und damit herzlich willkommen, Julika, in diesem Podcast. Und wir starten in die Folge rein und gucken, welche 5 Insta-Posts bei der Tagesschau in den letzten Wochen die meisten Interaktionen hatten. Auf Platz 1 ist der Post über den ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher, den Bruder von Michael Schumacher. Der hat nämlich seine Beziehung zu einem Mann auf Instagram öffentlich gemacht. Und damit ist er der erste Formel-1-Profi in Deutschland, der offen über seine Homosexualität gesprochen hat. Auch wenn er natürlich nicht mehr aktiver Formel-1-Profi ist, aber er ist insgesamt halt der Erste. In den Kommentaren gab es richtig viel Support dafür und das war richtig schön zu lesen. Viele haben auch geschrieben, dass sie es schade finden, dass er so lange mit seinem Coming-out warten musste. Er ist ja 49 Jahre alt, aber gerade in der Gay-Szene habe ich das Gefühl, ist es halt ein Riesending, weil viele Leute kennen halt das Gefühl, das geheim halten zu müssen, was für ein Mensch sie sind. Und gerade in dieser Autorennszene ist es wahrscheinlich besonders hart. Deswegen wird er besonders happy in der Community begrüßt.
Unter dem Post gibt es aber auch Kritik an der Tagesschau für ihr Wording auf dem Post. Also statt Coming Out sprechen die nämlich von Outing und das ist wirklich ein riesiger Unterschied, weil im Gegensatz zum Coming Out ist ein Outing nicht selbstbestimmt. Eine Person zu outen, das bedeutet, die sexuelle Orientierung von dieser Person ohne ihre Zustimmung bekannt zu geben. Und das ist natürlich gar nicht cool. Und unter Umständen kann es sogar als Verletzung der Persönlichkeitsrechte gelten. Dass es Coming Out hätte heißen müssen, hat die Tagesschau dann aber nochmal als Hinweis in die Caption mit reingenommen.
Und dann sind wir bei Platz 2 und das ist natürlich das große Riesenthema der Woche. Das versuchte Attentat auf Donald Trump. Dazu sind gleich 2 Posts in den Top 5. Was da passiert ist, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Wir fassen es aber nochmal kurz zusammen und steigen dann gleich tiefer ein, was das alles bedeutet.
Also, am Wochenende hatte Trump einen Wahlkampfauftritt in Pennsylvania. Und während seiner Rede wurde er angeschossen. Zu dem Moment gibt es mittlerweile sogar so 3D-Modelle, die das genau nachstellen. In denen sieht man, wie er wirklich wenige Sekunden vorher den Kopf so leicht gedreht hat. Und damit hat er sich weitestgehend aus der Schusslinie gebracht, sodass nur sein rechtes Ohr leicht verletzt wurde.
Genau, der Secret Service, also der Personenschutz für Präsidenten und Ex-Präsidenten, war direkt da, hat ihn dann erstmal geschützt, so auf den Boden geworfen und so. Dann haben sie ihn von der Bühne gebracht. Und in dem Moment ist eben dieser ikonische Moment entstanden, muss man glaube ich sagen. Trump sagt, wait, reckt die Faust in den Himmel und ruft Fight in die Menge. Er hat also diesen Schuss relativ fit überlebt und dann eben so einen krassen Moment geschaffen, der jetzt auch um die Welt geht mit diesem Foto. Es sind dann aber noch weitere Schüsse gefallen und dabei ist eine Person im Publikum gestorben. Auch das wollen wir nicht unerwähnt lassen und 2 weitere wurden verletzt. Der Attentäter wurde dann vor Ort von Sicherheitskräften getötet. Er war mit einem Sturmgewehr auf dem Dach von einem Gebäude schräg gegenüber, mehr als 100 Meter entfernt. Von da hatte er eine direkte Schusslinie in Richtung Bühne. Und ja, viele fragen sich jetzt natürlich, wie konnte das eigentlich sein bei so großen Wahlkampfveranstaltungen? Da wird ja eigentlich sehr viel für Sicherheit getan. Und natürlich werden da auch die Dächer gecheckt und die ganze Zeit im Auge behalten und so. Der Secret Service sagt jetzt, es gibt eine Sicherheitszone, die überwacht wird. Dieses Gebäude sei aber nicht Teil dieser Sicherheitszone. Deswegen konnte sich der Attentäter da eben ungestört mit seinem Gewehr positionieren. Dem Secret Service und der örtlichen Polizei werden jetzt deswegen Versagen vorgeworfen, weil eigentlich hätte das Gebäude ja nochmal abgecheckt werden sollen. Vor allem, wenn es halt in direkter Schusslinie zur Bühne ist. Also how can it be? Ich verstehe das selber gar nicht. Außerdem haben Leute schon ein paar Minuten früher den Schützen gesehen und das auch dem Sicherheitspersonal gemeldet. Aber der hat dann auch darauf zu spät reagiert. Ja, wie das genau passieren konnte, wird jetzt aber untersucht.
Über den mutmaßlichen Attentäter weiß man jetzt, dass er Thomas Matthew Crooks heißt. Das ist ein 20-jähriger weißer Amerikaner und der kommt aus einem Dorf da in der Nähe. Über seine Motive wird aber gerade noch sehr viel gerätselt. Mhm. Also es gibt kein Anzeichen, irgendwie, dass er sich politisch radikalisiert haben könnte oder so. Es ist auch noch immer noch unklar, ob er sich als Republikaner oder als Demokrat identifiziert hat, weil einerseits stand er auf einer Wahlliste der Republikaner, andererseits hat er ja aber auch eine kleine Summe an die Demokraten gespendet. Da ermittelt jetzt das FBI weiter. Die gehen aber auf jeden Fall davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Präsident Joe Biden hat das Attentat scharf kritisiert. In einer Rede zur Nation hat er zur Mäßigung im Wahlkampf und zur Einigkeit aufgerufen. Außerdem haben Politiker aus der ganzen Welt Trump eine gute Besserung gewünscht und darunter auch aus Deutschland.
Ja, dieses Wort Unite kam jetzt aus beiden Lagern irgendwie, ne? Republikaner und ja, Demokraten. Mega. Und irgendwie glaubt man es nicht so richtig, dass die jetzt wirklich sich uniten über so einen Vorfall. Wir werden es sehen und wir werden es vor allem gleich nochmal genauer einordnen. Wir schauen nämlich gleich nochmal tiefer auf diese ganze Thematik, dass ja alles möglich draus passiert. Vor allem auch die Frage, was bedeutet das jetzt für den weiteren Wahlkampf? Das lassen wir uns alles genauer einordnen. Aber wir sind ja noch in dem Tagesschau-Part, deswegen gehen wir erstmal weiter mit den restlichen Tagesschau-Posts. Und Platz 4 wird euch wahnsinnig überraschen, aber Spanien ist Fußball-Europameister geworden. Krass, oder? Hat ja keiner Surprise. Mitgekriegt. Gut, dass es uns als Podcast hier gibt. Im Spiel gegen England haben sie am letzten Sonntag nämlich mit 2-1 gewonnen. In Madrid haben das tausende Fans gefeiert und die Mannschaft dann begrüßt und auch der spanische König hat sie empfangen. Und darum geht dann eben auch dieser Tagesschau-Post. In den Kommentaren sagen viele Leute, dass Spanien eben absolut verdient gewonnen hat, würde ich mich auch anschließen. Einige gratulieren ihnen, aber natürlich auch scherzhaft zur gewonnenen Handball-EM. Der deutsche Schmerz sitzt tief, glaube ich. Jetzt sprechen wir aber erstmal nicht mehr weiter über Fußball versprochen, außer die DFB-Frauen gewinnen Olympia oder so.
Ich habe richtig lange gebraucht, um diesen Handballspiel-Scherz zu verstehen. Ich war richtig so, hä, Handball? Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich war so, ah, ja. Ich habe einfach zu wenig Fußball geguckt.
Cucurella ist auch der einzige Spieler, den ich mittlerweile kenne, ja, aus diesem ganzen Team, so, weil er so präsent war. Und der 17-Jährige natürlich, der ist auch wichtig gewesen.
Auf Platz 5 ist die Festnahme von einem mutmaßlichen Serienmörder in Nairobi. Das ist die Hauptstadt von Kenia. Es geht um mehrere brutale Ermordungen von Frauen. Wenn ihr jetzt also keine Einzelheiten hören wollt, dann empfehlen wir euch, so 20, 30 Sekunden weiter zu skippen. Also, Folgendes ist passiert. Auf einer Müllhalde in Nairobi wurden mehrere Leichen von Frauen gefunden. Die waren zerstückelt und in Säcken gepackt. Über die Handydaten von einer der getöteten Frauen konnte ein 33-jähriger Mann aufgespürt werden und den hat die Polizei jetzt verhaftet. Und er hat auch schon zugegeben, die Frauen, die auf der Müllhalde gefunden wurden, getötet zu haben und noch sehr viele mehr. Also insgesamt hat er gestanden, 42 Frauen getötet zu haben. Das ist so heftig.
Voll.
Bei der Durchsuchung von seinem Haus hat die Polizei eine Machete gefunden. Damit soll der Mann die Frauen zerstückelt haben. Die Polizei hat außerdem einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der hatte das Handy von einem der anderen Frauen, die ermordet wurden. Aber dazu gibt es noch keine weiteren Details.
Das ist wirklich so eine krasse Geschichte. Viele Leute sind da natürlich total geschockt von diesen Taten. In Kenia gibt es sogar Vermutungen, dass die Polizei in die Morde verwickelt sein könnte. Es wird auch vermutet, dass es sich bei den Frauen vielleicht um regierungskritische Demonstranten gehandelt haben könnte. Ja, Menschenrechtsgruppen werfen der kenianischen Polizei regelmäßig Tötungen vor, besonders in ärmeren Vierteln. Die Polizei steht deswegen unter besonderer Beobachtung in der Bevölkerung und letzten Monat wurden viele Menschen bei Protesten von der Polizei getötet. Und deswegen ist es natürlich besonders bemerkenswert, dass die Müllhalde, wo sich das Ganze abgespielt hat, direkt neben dieser Polizeiwache liegt. Und damit schließen wir den Fall aber ab und schauen auf die andere News, wo wir das Gefühl haben, es braucht noch sehr viel Einordnung.
Wir machen nochmal einen Deep Dive zum Attentat auf Trump und darüber, wie das jetzt die Präsidentschaftswahlen beeinflussen könnte. In den USA wird ja in 4 Monaten gewählt und gerade sieht es für Joe Biden nicht so gut aus. Also Trump ist in den Umfragen vorne und er könnte von dem Attentat jetzt auch noch profitieren. Das hat man jetzt zumindest öfter gehört diese Woche.
Genau, wie das unsere Korrespondentin in den USA einschätzt, das wollen wir mal nachfragen, weil sie ist ja direkt dran und hat da ganz viel Einblick, was das eben jetzt alles bedeuten könnte, auch was es für Verschwörungstheorien auslöst und so. Und deswegen sprechen wir mit ihr, Katrin Brandt aus dem ARD-Studio in Washington. Hi Katrin.
Hallo ihr.
Hi.
Lass mal direkt über dieses Foto von Trump reden. Dieses Foto mit dem blutigen Gesicht, mit der Faust in die Luft, wo er auf der Bühne steht und dann vom Secret Service weggetragen wird. Das ist ein sehr symbolträchtiges Foto. Leute sagen, das wird in den Geschichtsbüchern auftauchen. Ja, viele sind sich auch einig, dieses Attentat und damit auch dieses Foto und so wird Trump im Wahlkampf helfen. Ist das so? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube erstmal, dass dieses Foto gar nicht von ihm bewusst inszeniert worden ist. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ah, das war dieser typische Trumpsche Instinkt für Inszenierung und für starke Bilder und sowas, dass er das irgendwie in dem Moment gemacht hat. Ich halte das für Unsinn. Dieser Mann, der hat nicht im Militär gedient, der hat vermutlich sehr wenig mit Waffen zu tun und wenig mit Erfahrung damit beschossen zu werden. Also seine Söhne, von denen weiß man, dass sie gerne auf die Großwildjagd gehen, aber er nun definitiv eher nicht. Er ist so der Typ Lederschuh und Anzugträger. Also er hat, das haben einige Beobachter, die nah dran saßen, ihrer Meinung nach verärgert reagiert. Also der hatte gar nicht im Kopf, dass da ein Bild passiert. Ne, ihr müsst euch das vorstellen, es wird auf ihn geschossen. Er hat das Geräusch von der Kugel gehört, die an seinem Ohr vorbeigesurrt ist. Dann hat er gemerkt, dass was mit seinem Ohr war. Dann hat er sich geduckt. Dann ist der Secret Service über ihm hergefallen, hat ihn zu Boden gedrückt, offensichtlich geguckt, ob er noch andere Schussverletzungen hat und sowas. Und er hat ja dann auch nach seinen Schuhen gefragt und sowas. Also mein Eindruck war, der Mann war total unter Schock und dann war er richtig sauer. Also er war sauer, dass auf ihn geschossen worden ist. Und aus dieser Pose raus, so habe ich das interpretiert und ich weiß nicht, wie oft ich diese Szene inzwischen im Fernsehen gesehen habe. Und dann hat er sich eben aufgerichtet und hat diese Geste gemacht mit aus Wut, dieses Fight, Fight, Fight. Und dann haben natürlich auch seine Anhänger das aufgenommen und haben USA, USA gebrüllt. Ich entdecke da jede Menge Zorn, aber auf keinen Fall den Instinkt jetzt, oh wow, da steht sicherlich einer, der im richtigen Moment abdrückt und mich dann... Nein, das halte ich für Quatsch. Und genauso glaube ich nicht, dass dieser Wahlkampf dadurch jetzt tatsächlich schon gelaufen ist.
Glaubst du nicht? Also dieses Ganze, dass da ein Attentat passiert ist und er eben diese Stärke gezeigt hat, das meinst du, hat nicht so viel Einfluss?
Nein, also es hat ja schon früher mal Angriffe auf Politiker gegeben, es hat Angriffe auf Präsidenten gegeben und es ist nicht so in den USA, dass automatisch, wenn auf dich geschossen wird, du anschließend Präsident wirst. So einfach ist es ja dann tatsächlich nicht. Wir haben jetzt, das mag vielleicht unsere Wahrnehmung jetzt so ein bisschen auch trüben, immer diese Bilder von dem Parteitag vor Augen. Da sitzen jetzt einige tausend beseelte Trump-Anhänger, die sind durchgebrandet mit der amerikanischen Flagge, mit Trump, Make America Great Again. Die haben jetzt auch J.D. Vance schon sich überall aufgedruckt. Es gibt da Leute, ungelogen, die haben sich auf das rechte Ohr so ein weißes Pflaster geklebt, um zu zeigen. Na, solche Leute sind das. Und die jubeln ihm zu. Und die sind auf jeden Fall sehr beseelt von der Vorstellung, dass sie jetzt... mit diesem Trump den Durchmarsch machen. Die Partei war bislang halt eine sehr zerstrittene. Ne? Da gab es diesen ganz extremen Rand. Der hat versucht, seine Forderungen gegen alle anderen durchzusetzen. Das ist ihnen ganz gut gelungen. Und auf einmal ist unter dem Eindruck dieses Attentats diese Partei total geeint hinter Trump und marschiert mit geballter Faust voran. Das ist aber nur die Partei. Das sagt noch nichts aus über den Rest des Landes.
Und wie versucht denn Joe Biden das gerade für sich zu nutzen? Der hat ja diese Rede zur Nation auch gehalten im Fernsehen, im Primetime.
Joe Biden hat einen ganz, ganz, ganz schlechten Lauf im Moment. Der Präsident hat Covid, das ist jetzt bekannt geworden. Der musste jetzt in sein Ferienhaus ans Meer fahren, nach Rehoboth. Sehr netter Ort, traumhaft, fahren wir auch alle gerne hin. Aber da sitzt er jetzt eben alleine in Isolierung und wartet darauf, dass das Covid weggeht. Und anschließend muss er auch noch Maske tragen, das sind die aktuellen Reden. Also Joe Biden ist im Moment komplett rausgenommen. Der Mann steht mit dem Rücken zur Wand. Er wollte eigentlich aggressiv Wahlkampf machen und der ganzen Welt zeigen, ich bin A, fit genug, um jetzt Präsident zu sein. Ich bin fit genug, um Donald Trump zu schlagen. Ich bin fit genug, um weitere 4 Jahre eine Weltmacht anzuführen. Und jetzt sitzt er mit Covid am Meer. Das ist ganz schlecht für ihn. Also von ihm ist im Moment nichts zu erwarten, was irgendwie mit Trump zu tun haben könnte, sondern der Mann muss sich, glaube ich, in erster Linie mit sich selber und seiner eigenen Kandidatur beschäftigen.
Dann lass nochmal von den ganzen strategischen Fragen zu dem Attentat selber kommen. Ich finde, das Ganze ist ja tatsächlich noch irgendwie einigermaßen unklar. Also wie kann es sein, dass da ein junger Typ einfach mit einer Waffe auf einem Dach neben der Bühne liegt und ihn irgendwie niemand auffällt, wenn er auf den Ex-Präsidenten schießen will oder schießt? Warum hat er das überhaupt gemacht? Das, es gibt ja dann irgendwie die eine Seite so, dass er als registrierter Republikaner-Wähler irgendwie da ist. Gleichzeitig hat er auch was an die Demokraten gespendet und so, war in einem Video vom BlackRock, also dem Vermögensverwalter. Dann sagen andere, das war der Deep State und so. Also es geht so alle möglichen Richtungen, wer es ist, was da passiert ist. Und das ist natürlich perfekter Nährboden für Verschwörungstheorien, die aber in halt ganz verschiedene Richtungen gehen. Kannst du mal so eine Einordnung zu diesen Theorien geben? Also irgendwie ist die Situation selbst ist ja wirklich strange, oder?
Ja, dieser junge Mann, der ist 20 Jahre alt. So, der hat noch nicht mal jemals für einen Präsidenten gewählt. Der hätte jetzt dieses Jahr, wenn er es überlebt hätte, zum ersten Mal seine Stimme abgegeben. Er hat offensichtlich mal für die eine Richtung was gemacht, mal für die andere Richtung was gemacht. Aber wir können ihn leider nicht fragen, denn er lebt nicht mehr. So, und jetzt wird natürlich gesucht. Und wie immer das so ist, wenn man keine klare Antwort und keine klare Ursache-Wirkung hat in diesen Zeiten, wo natürlich jeder sofort seine Meinung postet, dann schießt alles ins Kraut. Ich halte es für kompletten Unsinn zu glauben, dass Donald Trump das selbst inszeniert hat. Denn wie gesagt, einen 20-Jährigen, der vielleicht offenbar Mitglied in einem Sportschützenclub war, dem zuzutrauen, dass er knapp daneben schießt, wie irre ist das denn? Und vor allen Dingen habe ich ja gerade gesagt, die Ursache-Wirkung-Beziehung, Attentat überlebt, zum Präsidenten gewählt, funktioniert ja auch nicht. Die Vorstellung, dass Joe Biden dahinter steht, halte ich auch für total irre. Weil Joe Biden weiß ja nicht, was er davon gewinnen kann. Also wenn der Mann tot ist, wird er zum Märtyrer, dann hat er möglicherweise hinterher einen Bürgerkrieg. Wenn er dem Mann nur einen Schrecken einjagen will, hat er möglicherweise hinterher Bürgerkrieg. Also dieses Land ist politisch so aufgeladen, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, was in der nächsten Zeit tatsächlich passiert. Und klar, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn du dir einmal die Entscheidung getroffen hast, du gehst dieses eine Rabbit Hole, wie wir immer hier sagen, also nimmst diesen einen Abzweig irgendwo in irgendeine Tiefe, dann ist natürlich alles möglich. Und es gibt viele Leute, die hier dir glauben, dass der Staat verbrecherisch ist, dass Joe Biden verbrecherisch ist, dass Donald Trump verbrecherisch ist. Wenn du das einmal glaubst, glaubst du auch den ganzen Rest.
Jetzt läuft ja dieser Wahlkampf. Du hast gesagt, man kann nicht absehen, was alles passiert. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wir haben vor 2 Wochen von diesem Präsidentschaftsduell geredet, wo Biden ja so versagt hat. Jetzt ist das so und es sind ja noch 3,5 Monate Wahlkampf. Glaubst du, das wird jetzt in dem Tempo weitergehen, dass da jede Woche irgendwie oder jede 2 Wochen so ein krasser Wendepunkt kommt? Weil so ein paar Sachen stehen ja auch noch an. So, wird Biden wirklich als Präsidentschaftskandidat nominiert oder wird er doch noch ausgetauscht? Und so? Also es ist ja noch sehr viel Luft nach für alle möglichen Wendungen, die so passieren können. Also müssen wir uns darauf einstellen?
Ich wäre ganz froh, wenn erstmal nichts passiert, weil wir müssten alle dringend mal wieder ein bisschen ausschlafen. Naja, durch die 6 Stunden Zeitverschiebung haben wir natürlich schräge Arbeitszeiten hier und müssen uns das irgendwie so aufteilen, dass wir tatsächlich ab und zu mal uns aufs Ohr legen können. Deswegen ein bisschen Ruhe wäre ganz gut. Aber natürlich, du hast völlig recht. Die Zukunft von Joe Biden ist alles andere als sicher. Wir hören von immer mehr Leuten, auch wichtigen Leuten, richtig wichtigen Leuten, dass sie zumindest jetzt hinter vorgehaltener Hand sagen, Joe Biden, überleg dir das mal. Er hat jetzt selber schon gesagt, wenn die Ärzte ihm sagen, dass es ein Problem gibt, könnte er darüber nachdenken, zurückzutreten. Also bei den Demokraten ist gerade noch alles offen. Bei Donald Trump kommt es darauf an, wie er sich aufstellt, ob er jetzt den Versöhner gibt oder weiter mit auf seinem Spaltungskurs unterwegs ist. So, und das sind so mehrere Möglichkeiten, Variablen, hätte man im Matheunterricht gesagt, die wir alle noch nicht abschätzen können. Also da ist richtig viel Musik noch drin.
Katrin Brandt aus dem ARD-Studio in Washington. Danke dir.
Gerne.
Danke dir, Katrin.
Und wir gehen jetzt noch mal tiefer in diese ganze USA-Thematik rein, weil ausgerechnet in der Woche, wo Trump angeschossen wurde, fand ja jetzt auch der Parteitag der Republikaner statt, beziehungsweise der findet immer noch statt. 2 Tage nach dem Attentat ist Trump deswegen auch nach Milwaukee gereist. Und dieser Parteitag, der ist super wichtig. Erstmal, weil Trump da ja jetzt offiziell zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im November ernannt wurde. Und auch der Vizepräsidentschaftskandidat wurde da vorgestellt. Und außerdem wird aber auch noch das Parteiprogramm für die Wahlen beschlossen. Also insgesamt ein richtig wichtiges Event, auf das wir jetzt nochmal gucken.
Man kann schon sagen, auf dem Parteitag hat sich eigentlich alles um Donald Trump gedreht. Also das war wirklich eine riesige Show. Da waren auch einige Celebrities, die ihn gefeiert haben und Reden gehalten haben und so. Auch eine Enkelin von Trump hat von ihrem Opa erzählt und da gingen ein paar Clips richtig viral. Also man kann auf jeden Fall sagen, er wurde da wirklich heftig abgefeiert. Das große Highlight am Ende war aber natürlich die Rede von Trump selbst. Die war jetzt heute Morgen für uns mitten in der Nacht, also glaube ich so 4 Uhr morgens oder so. Da haben die ganze Woche sehr viele Leute drauf gewartet, weil das war seine erste Rede nach dem Attentat. Und auch, er hatte nämlich kurz nach dem Attentat schon angekündigt, jetzt wolle er gemäßigter auftreten und die ursprüngliche Rede, die er dafür geschrieben hatte, die viel reißerischer war, die hatte er jetzt weggeschmissen. Deswegen war da jetzt auch die große Frage, ob er das auch einhält oder doch eher aggressiv gegen Joe Biden wettert. Im Endeffekt ging seine Rede fast 1,5 Stunden und tatsächlich ist er ein bisschen ruhiger aufgetreten, zumindest in der ersten Hälfte. Da hat er gesagt, dass er für ganz Amerika kandidieren möchte und hat auch zur Einigkeit aufgerufen. Er hat auch erzählt, wie es sich für ihn angefühlt hat, angeschossen zu werden, wie knapp er dem Tod entkommen ist und natürlich dank Gott das überlebt hat. Bei dem Attentat ist ja ein Mann gestorben, das haben wir ja vorhin erzählt, der war Feuerwehrmann. Und Trump hat ihn jetzt geehrt, indem er auf der Bühne seine Uniform geküsst hat, was vielleicht, glaube ich, aus deutscher Sicht so ein bisschen weird rüberkam, weil es so ein ganz anderer Stil ist und sehr so pathetisch irgendwie. Auf jeden Fall ist er dann in der zweiten Hälfte von seiner Rede wieder rumgeswitcht und ist eher so im Wahlkampfmodus gegangen und er hat so das Übliche gesagt, also dass er den Krieg in der Ukraine beenden will, dass er die Migration in die USA einschränken will und sich für die Arbeiterklasse einsetzen möchte.
Genau, über diesen strategischen Switch, dass er überhaupt gemäßigter auftreten wollte, wurde viel geredet, habe ich ganz viele Analysen zugelesen und es wird immer so gesagt, so ja, es ist für ihn natürlich jetzt strategisch sinnvoller, gemäßigter aufzutreten, damit er eben möglichst viele Leute überzeugt, die noch schwanken und jetzt vielleicht gerade durch dieses Attentat nochmal ins Überlegen gekommen sind. Aber viele BeobachterInnen glauben eben dieses, wir müssen zusammenhalten und ich bin der Präsident von allen Amerikanern und wir müssen die Spaltung überwinden und so weiter. Das glauben die ihm nicht so richtig. Er hat jetzt auch vor allem halt ruhiger geredet, da waren aber trotzdem eben noch extreme Aussagen und Sätze in dieser ganzen Rede drin. Und dass er seine extreme Politik nicht ändert, das wurde jetzt auch nochmal deutlich, nämlich dadurch, wer überhaupt als Vizekandidat vorgestellt wurde. Es ist der 39-jährige J.D. Vance. Vance ist so ein bisschen der personalisierte amerikanische Traum, kann man vielleicht einerseits sagen. Er kommt nämlich aus ärmlichen Familienverhältnissen, hatte eine drogenabhängige Mutter, der da auch gedankt hat auf der Bühne, kam über das Militär an die Elite-Uni Yale, darüber dann in die Finanzwelt und dann in die Politik. Also es ist eine krasse Aufsteigergeschichte. Über seine Jugend hat er auch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Das war so ein richtiger Bestseller. Selbst Olaf Scholz hatte das damals gelesen und meinte, er hätte Tränen in den Augen gehabt über diese Geschichte. Also der Typ ist wirklich auch bei Intellektuellen anschlussfähig und kann da eben auch mitreden. Inhaltlich hat er sich aber seit diesem Buch extrem gewandelt. 2016 hatte er Trump damals nämlich noch massivst beschimpft und öffentlich als Idioten und als amerikanischen Hitler bezeichnet. So. Einen Sinneswandel hatte er dann aber wohl im Jahr 2021 mit dem Start seiner politischen Karriere. 2022 meinte er, Trump sei der beste Präsident, den er je erlebt habe.
Klar.
Und ja, politisch ordnen ihn mittlerweile viele als Hardliner ein, selbst für die Verhältnisse der Republikanischen Partei. Er steht eben klar zum Motto America First. Er hat sich komplett gegen die finanzielle Unterstützung der Ukraine ausgesprochen und sagt eben basically, was interessiert mich die Ukraine? Er hat sich auch sehr kritisch gegenüber Deutschland geäußert, weil wir mit der grünen Ideologie das Land und damit ganz Europa deindustrialisieren würden. Außerdem ist er für einen Vizepräsidenten eben sehr jung. Würde Trump gewinnen, wäre er eben der jüngste Vizepräsident in der Geschichte der USA. Aber ja, diese Unterschiede sind wahrscheinlich auch der springende Punkt, weil dadurch kann er natürlich wieder neue WählerInnen ansprechen.
Insgesamt sind die RepublikanerInnen sehr geschlossen aufgetreten bei dem Parteitag. Sie sind sich einig, dass man bei zwei Themen knallhart bleiben muss, nämlich bei der Kriminalität und der illegalen Einwanderung, wie sie nennen. Spannend an dem neuen Parteitag fanden wir auf jeden Fall, dass das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass da drin kein bundesweites Abtreibungsverbot steht. Das sollen ab jetzt die Bundesstaaten selbst entscheiden. Wir schauen auch noch mal ganz kurz, wie es jetzt bei den Demokraten weitergeht. Die haben Biden noch nicht offiziell nominiert. Das würde jetzt eigentlich beim Parteitag im August anstehen. Einige wollen jetzt aber die Nominierung vorziehen. Sie wollen damit vermutlich die Diskussionen beenden, ob Biden überhaupt fit genug ist. Gleichzeitig steigt aber die Kritik immer weiter. Jetzt haben sogar führende Demokraten sich gegen Biden ausgesprochen. In dieser Woche hat wohl sogar Barack Obama gesagt, dass er da Bedenken hat, was als großes Symbol gesehen wird.
Voll. Ich habe in der letzten, also gerade so Donnerstag und Freitag, habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass es vielleicht schon zum Wochenende diesen Austausch geben könnte. Also dass Biden sagt, er will doch nicht als Präsidentschaftskandidat antreten. Er ist ja jetzt gerade auch mit Corona infiziert. Insofern ist er so insgesamt total angeschlagen und agiert gerade wirklich aus so einer Position der Schwäche. Und deswegen könnte es schneller gehen, als ich jetzt gedacht hätte. Und vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, wisst ihr alle schon mehr. Mal gucken.
Stell dir vor, Elon Musk twittert über dich, Leo. Wie fühlt sich das an?
Ich hoffe wirklich, dass er das nie tut. Ich weiß nicht. Ich glaube, also man kriegt dann ja sehr viel Aufmerksamkeit plötzlich auch aus den USA und man kann das, glaube ich, auch für sich selber nutzen und so, aber ich hätte da wirklich keine Lust drauf. Ich bin froh, dass Elon Musk mich nicht kennt.
Ja, das ist irgendwie eine ziemlich weirde Situation, weil diese Woche hat Elon Musk über einen deutschen Satiriker getwittert. Und zwar El Hotzo. Den kennt ihr vielleicht so von Instagram oder X oder so. Dieser Tweet von Musk, das war aber nur das Sahnehäubchen auf einem ziemlichen Shitstorm. Und den fassen wir mal kurz zusammen.
Genau, und zwar ging es auch um das Attentat auf Trump. Dazu gab es ja ultra viele Memes, ganz offensichtlich. Also das hat das Internet, glaube ich, die letzten 5 Tage komplett eingenommen. Und auch El Hotzo hat dazu was getwittert. Und zwar hat er in einem Tweet einen Bezug hergestellt zwischen Trump und dem letzten Bus, weil man die beiden leider knapp verpasst, wie er schreibt. In einem anderen Tweet danach hat er dann noch geschrieben, dass er es absolut fantastisch finden würde, wenn Faschisten sterben. Diese Tweets hat El Hotzo mittlerweile beide gelöscht. Damit konnte er diesen Shitstorm aber nicht mehr aufhalten, weil das natürlich ja nicht so gut ankommt, wenn man sich darüber freut, wenn Leute erschossen werden. Ja, so richtig angefangen hat dann der Shitstorm, als der Bundestagsvizepräsident von der FDP, Wolfgang Kubicki, die Tweets gescreenshottet und erneut veröffentlicht hat. Er meint, dass die Tweets strafbar seien, und zwar nach § 140 des Strafgesetzbuches. Das sei nämlich eine öffentliche Billigung von schweren Straftaten. Kubicki geht davon aus, dass sich die Staatsanwaltschaft damit beschäftigen wird, und das hat dann ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt darüber, ob die Tweets wirklich strafbar sind auf der einen Seite. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ja, vor allem, ob das moralisch in Ordnung geht, dass man sich freut, wenn ja jemand erschossen wird. Ganz egal, wer das ist. Wegen dem Shitstorm hat sich der RBB auch schon von El Hotzo distanziert. Da hatte der so eine Radiosendung alle paar Wochen und die wird er jetzt nicht mehr moderieren. Und die Programmdirektorin vom RBB meinte eben auch, dass seine Äußerungen nicht mit den Werten des RBB vereinbar seien.
El Hotzo hat während dieser ganzen Geschichte übrigens einfach weiter getwittert und ist dabei auch auf den Shitstorm eingegangen. In einem Tweet zum Beispiel hat er einen Witz gemacht, dass sich der X-Chef Elon Musk jetzt auch noch in die Debatte einmischt. Und dann ist es einfach wirklich passiert so. Also Musk hat dann ein Video von einer rechten Aktivistin geteilt, in dem sie behauptet, El Hotzo würde auch Musk den Tod wünschen. Musk hat dann gefragt, wie es sein kann, dass jemand, der dem führenden US-Präsidentschaftskandidaten und ihm den Tod wünscht, von der Regierung bezahlt werde. Das ist natürlich komplett Quatsch, weil der Öffentlich-Rechtliche ist ja extra durch Gelder von den BürgerInnen und nicht vom Staat finanziert, damit er unabhängig bleibt.
Musk kennt einfach das öffentlich-rechtliche System nicht gut genug.
Nein, shame on him. Außerdem hat Musk in seinem Tweet über El Hotzo auch auf Deutsch gefragt, was ist das? Und dann Olaf Scholz, also den Bundeskanzler, markiert. Und das klang irgendwie so, als würde Musk dafür eine Erklärung verlangen oder auch Konsequenzen für El Hotzo vielleicht oder so. Das können wir natürlich nicht so richtig sagen, was Elon Musk mit seinem Tweet genau erreichen wollte. Auf jeden Fall hat Scholz darauf nicht reagiert. Der Pressesprecher der Regierung hat aber auch schon gesagt, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrsche, was auch für Geschmackloses gelten würde.
Und das ist ja eh so gerade die Frage, glaube ich, über die viele reden. Viele halten es ja besonders ironisch, dass gerade Elon Musk ihn da so ermahnt, weil Elon Musk sagt ja selber, er hat die Plattform Twitter oder X halt gekauft, weil er das problematisch findet, dass es Cancel Culture gibt und dass er eben wirklich freie Meinungsäußerungen auf seiner Plattform ermöglichen wird. Er hatte sogar so einen Tweet, wenn jemand gecancelt wird wegen einer Äußerung auf Twitter oder auf X, dann würde er sich dafür einsetzen, dass die Person nicht darunter leiden muss, mäßig. Und jetzt ist es ja genau dasselbe passiert, nur eben mit einer Meinung, die Elon Musk nicht so cool findet. Und das ist schon irgendwie ironisch, so dass also er da plötzlich selber die Leute cancelt und das sogar beim Bundeskanzler verpetzt und so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Meinung, in Anführungszeichen, ob das jetzt unter die Satirefreiheit fällt oder nicht, ist schon eine Frage, die man wirklich auch stellen kann.
Auf jeden
Fall.
Weil,
ja, also es ist einfach so, dass jemandem den Tod wünschen nicht cool ist. Sich zu freuen, wenn es ein Attentat auf jemanden gab, auch nicht so cool. Und selbst wenn Leute, also ich glaube, viele sind so ein bisschen, weil sie El Hotzo mögen und so, sind da so ein bisschen sympathischer drauf. Ich schwank auch die ganze Zeit so hin und her. Aber ich finde, man muss sich dann auch immer überlegen, wie wäre das auf der anderen Seite so? Wie wäre das denn, wenn es ein Attentat auf Olaf Scholz gibt oder auf Robert Habeck oder auf wen auch immer so? Und dann twittert halt Björn Höcke, ah, knapp verpasst, schade, ich freue mich immer, wenn Ökofaschisten sterben oder so. Da würde man ja auch nicht sagen, ah ja, cool, Satirefreiheit, kann er mal machen und so. Also da muss man sich zumindest wirklich überlegen, ob das was ist, wo wir die politische Kultur und die Debattenkultur haben wollen. So. Deswegen, ich finde es eine Frage, wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken sollte. Ich finde es aber super kritisch, was El Hotzo da getwittert hat. Und ich finde es auch schade, also er hat es gelöscht, klar, aber er hat sich halt nicht dafür entschuldigt bisher. Und auch da ist es wieder so ironisch. El Hotzo hat irgendwann vor 3 Jahren mal so eine Rede irgendwo gehalten, ich glaube auf der Republika, wo er sagt, wenn jemand Kritik erfährt öffentlich, ist es doch so einfach, dass man einfach mal Entschuldigung sagen kann. Und auch das hat er jetzt nicht getan. So. Also es ist alles ein bisschen strange.
Und ob das strafbar ist oder nicht, oder ob das irgendwie Meinungsfreiheit ist oder ob das Satire ist oder so, das haben wir uns nämlich auch gefragt und haben bei Christian Solmecke nachgefragt. Der ist ja Medienanwalt. Und der hat uns eine Sprache geschickt und uns seine Einschätzungen gegeben.
Zunächst mal muss man sagen, dass Tweets durchaus unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit fallen und als Satire dann auch unter Kunstfreiheit. Aber auch unsere Grundrechte, die haben natürlich Grenzen und diese Grenzen finden sich in den Strafgesetzen. Im konkreten Fall von El Hotzos Tweets kann ich Kubickis Ansicht, es könnte sich um eine strafbare öffentliche Billigung eines versuchten Mordes handeln, ja zumindest nachvollziehen. Man kann aber auf der anderen Seite auch argumentieren, dass das einfach als sehr überspitzte Form von Satire gemeint war und auch ehrlicherweise nicht ganz ernst gemeint war. Ob die Staatsanwaltschaft bei Sebastian Hotz trotz des erkennbar satirischen Charakters jetzt wirklich einen Vorsatz sowie eine Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens sehen und Anklage erheben wird, das bleibt abzuwarten. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft hier zwar prüfen, aber nachher das Verfahren auch wieder einstellen wird.
Und dann schauen wir auch noch ganz kurz auf die Innenpolitik. Nach langen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung jetzt auf einen Haushalt für nächstes Jahr geeinigt. Beim Haushalt geht es ja hauptsächlich darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien bekommen und wofür eine Regierung Geld ausgeben möchte. Sorry jetzt für die paar großen Zahlen, aber irgendwie kommen wir ja bei so einem Thema nicht drum herum. Also, und zwar solle es für 2025 einen Haushaltsetat von ungefähr 480 Milliarden Euro geben. Um das zu finanzieren, will der Bund neue Schulden aufnehmen von über 40 Milliarden Euro. Außerdem hat die Bundesregierung auch über einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr, also für 2024, entschieden. Der kann nämlich tatsächlich nachjustiert werden, wenn es die wirtschaftliche Lage zulässt. Dafür nimmt der Bund auch neue Kredite auf.
Ja, und trotz der Neuverschuldung könnte der Bund mit diesem Haushalt die Schuldenbremse knapp einhalten. Magisch ist das. Weil eigentlich ist es ja so, dass die Schuldenbremse die Aufnahme von neuen Krediten eben verhindern soll. Aber es gibt eben Ausnahmen und das aktuell schwache Wirtschaftswachstum ermöglicht es eben, neue Kredite aufzunehmen. Trotzdem fehlt eben jetzt noch viel Geld. Und das heißt, manche Ministerien müssen eben Abstriche machen. Dieses Mal sind es vor allem das Außenministerium und das Entwicklungsministerium. Wahrscheinlich auch, weil es ja die vielen Diskussionen über Radwege in Peru gab und man dann gesagt hat, jo, streichen wir doch mal da zusammen und helfen eben nicht mehr so viel den anderen Ländern. Andere Ministerien kriegen dagegen mehr Geld, wie zum Beispiel das Arbeitsministerium und das Familienministerium von dieser Paus. Und auch das Verteidigungsministerium kriegt mehr Geld, auch wenn sich Pistorius sehr, sehr viel mehr Geld gewünscht hätte, weil gerade in Verteidigung soll ja jetzt eigentlich sehr viel Geld fließen, aber da wird es nur ein bisschen, also ich glaube 1 Milliarde pro Jahr oder so mehr geben.
Ja, und natürlich gibt es auch Kritik an diesem Haushalt, unter anderem von der Gewerkschaft IG Metall. Die meint, dass das nicht genug Geld sei. Und Kritik gab es auch von den Jugendverbänden, also die Jusos, die Grüne Jugend, die DGB-Jugend, also die Jugend von der Gewerkschaft und Fridays for Future. Die haben schon vor einigen Wochen einen Brandbrief an die Ampelparteien geschrieben. Sie fordern, dass die Ampelregierung vor allem in die Zukunft der Jugendlichen investieren soll, sprich in die Schulen, in den Klimaschutz und in den Sozialstaat. Und sie kritisieren auch die Schuldenbremse, die solche Investitionen ihrer Ansicht nach verhindern würde. Noch ist der Haushalt keine 100% entschiedene Sache. Also der Next Step ist dann im September. Da wird der Entwurf dann im Bundestag mit allen anderen Parteien beraten. Endgültig sollte der dann im November stehen. Und bis dahin sind auf jeden Fall noch Änderungen zu erwarten.
Wir reden nochmal über die Chat-Kontrolle. Letzte Woche haben wir ja über Kindesmissbrauch hier gesprochen. Die Fälle werden mehr, deswegen hatten wir das aufgegriffen. Und die Politik diskutiert deswegen natürlich auch viel darüber, wie man diese Zahlen senken kann. Und ein Mittel soll eben die Chat-Kontrolle sein. Ein anderes die Vorratsdatenspeicherung, bei denen die Telekommunikationsdaten gespeichert werden sollen von zum Beispiel der Telekom und so weiter. Beides ist auf jeden Fall extrem umstritten. Wir haben das in der letzten Woche so ein bisschen durcheinander geworfen und sind dann auch nicht tiefer drauf eingegangen, auf diese Mittel und die Kritik daran. Dafür haben wir ein paar Mails gekriegt und deswegen räumen wir das jetzt hier nochmal ein bisschen auf und erklären einfach, worum es da eigentlich geht bei dieser Chat-Kontrolle vor allem.
Also, die sogenannte Chat-Kontrolle ist Teil von einem größeren Gesetzespaket von der EU. Der soll rechtlich sicherstellen, dass Kinder besser vor sexualisierter Gewalt im Internet geschützt werden. Und damit die EU das besser machen kann, braucht sie unter anderem Hilfe von den Social Media und Messenger-Anbietern, also Facebook, WhatsApp und Co. Darüber nehmen TäterInnen nämlich auch Kontakt auf und dort werden auch Videos und Bilder ausgetauscht. Dieser Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Behörden Anbieter wie zum Beispiel WhatsApp dazu verpflichten können, die private Kommunikation ihrer NutzerInnen zu überwachen. Viele Plattformen gehen ja auch schon selber gegen Darstellungen von sexualisierter Gewalt vor. Aber die Mittel und Wege sind da total unterschiedlich. Die EU fordert deswegen ein einheitliches Vorgehen, damit die Zusammenarbeit besser klappt. Das läuft dann so ab, dass wenn die EU feststellt, dass Plattformen auch für die Verbreitung von sexuellen Gewaltdarstellungen genutzt werden, sie sogenannte Aufdeckungsanordnungen verhängen können. Und das würde bedeuten, dass die Plattformen dann die Nachrichten all ihrer NutzerInnen überwachen müsste. Also nicht nur die Nachrichten von Menschen, die wirklich konkret unter Verdacht stehen, sondern da werden alle Nachrichten präventiv abgecheckt. Das betrifft sogar Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also eine Funktion bei zum Beispiel WhatsApp. Die stellt ja eigentlich sicher, dass nur der Absender oder die Absenderin und Empfänger, Empfängerin die Nachricht lesen können und sonst niemand.
Und wenn die Plattformen was finden würden, müssten sie dann eben die Nachrichten an ein neu geschaffenes EU-Zentrum weitergeben. Die würden die Infos dann nochmal prüfen und gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten weitergeben. Dabei soll dann auch KI angewendet werden. Also die Bilder und Videos werden dann von einer Software gescannt, die erkennen soll, ob die Bilder harmlos sind oder sexualisierte Gewalt darstellen. Aber so oder so, DatenschützerInnen haben dieses Vorgehen eben extrem kritisiert, weil sie sagen, diese Chat-Kontrolle, die ist quasi eine Massenüberwachung. Sie greift tief in die Privatsphäre ein und der Schutz der personenbezogenen Daten ist halt einfach wichtig. Wie genau die Chat-Kontrolle in die Grundrechte der EU-BürgerInnen eingreifen könnte, das haben wir Jürgen Behring gefragt. Der ist ein Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Wir haben als EU-Bürgerinnen ein Recht, dass unsere Kommunikation privat bleibt. Die geplante Chat-Kontrolle hebelt genau dieses Recht weitgehend aus. Besonders problematisch ist dabei, dass es nicht um einzelne Verdachtsfälle geht. Stattdessen soll sämtliche Kommunikation überwacht werden, ganz ohne Anlass. Außerdem hat die eingesetzte Technik eine hohe Fehlerquote. Im letzten Jahr waren knapp 50% der Meldungen an das Bundeskriminalamt nicht strafrechtlich relevant. Fälschlich eingeleitete Ermittlungen können für Privatpersonen den gesellschaftlichen Ruin bedeuten. Schließlich soll für die Chatkontrolle auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebrochen werden. Wenn diese aber einmal aufgebrochen ist, schützt sie auch nicht vor anderen Gefahren. HackerInnen können das ausnutzen, aber auch Regime, die ihre politischen GegnerInnen überwachen möchten. Daher finde ich, dass es bessere Wege gibt, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu schützen, als die sehr gefährliche Chatkontrolle.
Es gibt außerdem KritikerInnen, die sagen, den Kindern ist mit den Plänen der Chatkontrolle gar nicht geholfen, weil der Gesetzesentwurf würde eh spätestens vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern. Außerdem würde verschlüsselte Kommunikation bei der Verbreitung von Bildmaterial gar nicht so eine große Rolle spielen tatsächlich. Die Expertinnen fordern als Maßnahme stattdessen eine verbesserte Prävention, mehr Personal und Ressourcen bei der Ermittlung im Bereich sexualisierte Gewalt gegen Kinder und eine Pflicht für Anbieter, aufgespürtes Material zu löschen.
Die Verhandlungen im Europäischen Rat über den Gesetzentwurf sind übrigens im Juni vorerst gescheitert. Während der Verhandlungen hat sich nämlich herausgestellt, dass keine nötige Mehrheit erreicht werden würde. Und das, obwohl die meisten EU-Staaten eigentlich dafür sind. Das Zauberwort heißt hier aber Sperrminorität. Damit so ein Entwurf durchgeht, müssen nämlich so viele Länder abstimmen, dass diese zusammen mindestens 65% der EU-BürgerInnen stellen. Und am Ende kamen die EU-Staaten hier aber nur auf 63,7%. Also super knapp. Ne? Eine besonders große Rolle hat Deutschland dabei gespielt. Nicht nur, weil es so viele EinwohnerInnen hat, sondern weil in Deutschland einfach die Regierung viel mehr Widerstand leistet gegen dieses Gesetz. Ein Gegner war zum Beispiel der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Die sind als Liberale ja immer sehr stark gegen irgendwelche Speicherung von Daten und so weiter oder so einer Überwachung. Damit ist das Thema aber nicht vom Tisch. Der Antrag wurde jetzt nochmal angepasst, praktisch als Chatkontrolle 2.0. Dafür wird jetzt zum Beispiel der Punkt mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nochmal geprüft. Im Oktober werden die Gespräche dann aber weitergeführt. Das wollten wir euch einfach nur noch mal als große Einordnung geben zu dem Thema, was wir letzte Woche nur kurz gestreift haben. Und jetzt drehen wir noch eine kurze Runde Kurz-Kurz-News.
Angela Merkel hat diese Woche ihren 70. Geburtstag gefeiert. Es gab viele Gratulationen aus der Politikwelt. Und auch auf Social Media wurden viele alte Fotos von der Altkanzlerin gepostet. Seit fast 3 Jahren ist sie jetzt nicht mehr im Amt. Damals war das irgendwie unvorstellbar, die Bundesregierung ohne Kanzlerin Angela Merkel. Die meisten von uns sind ja auch mit Angela als Kanzlerin aufgewachsen.
Taylor Swift war ja in Gelsenkirchen diese Woche und das heißt natürlich nicht mehr Gelsenkirchen, sondern Swiftkirchen, ganz offiziell. Mittwoch und Donnerstag ist sie in der Felddienstarena aufgetreten. Heute am Freitag wird sie dort nochmal auftreten. Bei ihrem ersten Konzert hat sie ihre Fans auch schon auf Deutsch begrüßt. Darüber wird immer sehr viel gemunkelt, mit welchen Worten sie Deutschland begrüßen wird und es waren folgende. Falls man das nicht verstanden hat, sie hat gesagt, schön euch zu sehen und willkommen zur Eras Tour. Weitere Konzerte sind jetzt noch in München geplant und in Hamburg bin ich dann auch dabei am nächsten Dienstag und ich freue mich sehr, auch wenn ich nicht so richtig weiß, ich kriege ja jetzt so ganz viele TikToks und Videos und sonst was zu dieser Eras Tour und habe das Gefühl, ich kenne schon den halben Auftritt auswendig, was sie da so macht, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich bin nur so überfordert davon, was ich dann anziehen soll, weil ich bin wirklich modisch auf gar keinem Level unterwegs und alle haben so extrem aufwendige, krasse Outfits und ich habe das aber nicht. Wo kriegt man sowas denn her?
Musst jetzt am Wochenende noch shoppen gehen, musst noch ein bisschen Glitzer kaufen, Cowboy-Hut oder so.
Das überfordert mich. Schreibt uns doch auf jeden Fall gerne, ob ihr auf dem Konzert wart, wie ihr es fandet und mit welchem Outfit ihr dabei wart. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Kann er sich gleich ein bisschen Inspo holen?
Wirklich, das brauche ich. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und da kommt dann das nächste große Sportereignis auf uns zu. Nächsten Freitag starten nämlich die Olympischen Spiele in Paris. Es gibt dann wie üblich bei Olympia eine fette Eröffnungsshow, wo sich alle Teams vorstellen. Wer das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier anführt, ist noch nicht entschieden. Bei der Sportschau könnt ihr mit abstimmen, wer das sein soll. Es sind 3 Athleten oder Athletinnen, stehen da zur Wahl. Bei den Männern ist es unter anderem der Basketballspieler Dennis Schröder und bei den Frauen die Fußballspielerin Alexandra Popp.
Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Tapir. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das
es
ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
würdelos,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppichschule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.